Heute im CT Uplink schauen wir auf das Jahr 2021 zurück und gucken uns die beliebtesten Artikel an und die Dinge, die uns am meisten begeistert haben im Team.
CT Uplink.
Bevor wir jetzt richtig einsteigen, die Folge hat einen Sponsor und der ist MSG.
Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
Ja.
Ja, cool, dass ihr alle da seid. Mit mir im Studio ist das... oder nicht im Studio eigentlich, da kommen wir noch gleich dazu, das Uplink-Team. Also, ja, stellt euch mal noch vor für Leute, die das erste Mal in Uplink gucken.
Ja, hi, ich bin Achim. Ich bin heute zum ersten Mal seit langem wieder dabei und ich war ein bisschen verletzt, ausgenockt. Ich zeige nachher nochmal meinen Fuß, ich hatte einen Achillessehnenriss und bin heute zum ersten Mal wieder dabei und freue mich auf die Sendung heute.
Keno. Ach so, ich soll auch was sagen. Ja, ich bin Keno, ich war auch schon länger nicht mehr dabei, aber ich freue mich, obwohl doch neulich habe ich noch einmal eine Sendung moderiert, aber ich habe auch ein bisschen Pause gemacht, weil ich mich um unseren YouTube-Kanal 3003 gekümmert habe, aber ich freue mich, dass ich hier sein kann heute.
Ja, und ich bin Sophia, ich bin von der CT Fotografie und erst kürzlich zum Uplink-Team gestoßen, aber ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Es macht mir auch sehr viel Spaß und ich freue mich heute sehr auf die Sendung.
Wundervoll. Ja, und ich bin Pina Merkert.
Obwohl, da steht Pina programmiert in der Einblendung. Das hat mir sehr gut
gefallen. Ja, ich bin auch Pina programmiert. Ich habe nämlich eine Kolumne in der CT, wo ich über Programmierthemen schreibe. Das lassen wir dann die Gegenleser durchgehen, dass ich dann auch mal Ich-Form benutzen darf.
Oh, crazy.
Ja.
Crazy, crazy, crazy. Ja, wir sind alle im Homeoffice, ne? Das ist ja so eine Sache, die auch die Leute natürlich, wo wir oft Kritik kriegen, von wegen, das war so schön, die Sendungen, die im Studio waren und so weiter.
Aber wir haben auch ein schönes Studio und ich würde auch echt gerne mal wieder dahin.
Ja, ich auch.
Ich habe ja tatsächlich im letzten Jahr in der Silvesterfolge bin ich ins Studio runter und saß dann da alleine drin, damit man wenigstens mit unserem Flipper und so das Gefühl hat, dass ein bisschen das Studio auch dabei ist. Und jetzt wegen meines Fuß ging das leider nicht. Und Michael schreibt aber gerade auch, dass das neue Studio schon fertig ist. Also wir warten alle sehnsüchtig darauf, dass es jetzt endlich klappt. Und ich hoffe da sehr drauf. Übrigens, ich bin heute, bei uns sind die in der Nachbarswohnung Handwerker. Also wenn es mal ein bisschen lauter wird, dann wisst ihr, dass es von mir kommt.
Okay. Wir werden es dann hören.
Aber wir sind jedenfalls, wir freuen uns alle wieder ins Studio zu kommen. Aber das ist halt einfach in der Pandemie in so einem kleinen Raum. Da sind ja nicht nur die Gäste, die da am Tisch sitzen, sondern es sind dann auch noch mehrere andere Leute zugegen. Und das ist einfach ein bisschen schwierig.
In so einem kleinen Raum. Und du kannst ja auch blöd lüften, weil das wissen, glaube ich, einige auch. Wir sind ja in der Nähe von der Medizinischen Hochschule in Hannover mit dem Verlag. Und wenn wir halt die Fenster da offen lassen, dann fahren da nicht nur Autos vorbei, sondern man hört auch immer wieder einen Hubschrauber. Also auch mit dem Belüften ist es halt sau schwierig da.
Ja, genau. Also, aber 2022 wird das ja hoffentlich was
alles
werden.
Besser.
Irgendwann.
Ja, das haben wir 2020 halt auch gedacht. Ne? Das ist halt so ein bisschen so ein Ding, dass man so gedacht, Scheiß 2020, 2021 endlich vorbei, die Kacke. Ja.
Aber wir haben ja, wir haben ja nächste Woche die unsere berühmt-berüchtigte Predictions, Vorhersagen-Sendung. Und da kann ich euch schon mal ankündigen, da haben wir auch einige, wir und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, einige Vorhersagen gemacht. Mal gucken, wer recht hatte, wann wir wieder ins Studio kommen und so angeht.
Also für mich ist das schon ein interessantes Jahr irgendwie. Also klar, wir haben uns das alle nicht ausgesucht, dass wir in so einer bescheuerten Situation sind. Und da gibt es dann so eindeutige Negativaspekte, wie zum Beispiel, dass wir das Studio nicht nutzen konnten. Aber zum Beispiel habe ich jetzt auch so ein bisschen zwangsläufig einfach mal die Möglichkeiten vom Homeoffice ausprobiert. Und das hat schon auch Vorteile. Also zum Beispiel fällt der Weg zur Arbeit weg. Und bei mir persönlich ist jetzt so, dass ich hier im Haus eine ganz schöne Werkstatt habe und ich tatsächlich so Bastelartikel und so hier leichter machen kann als im Verlag.
Ja, das geht mir auch so, dass ich hier, also ich finde im Homeoffice, also ich finde viel Büro auch schön, also gerade die soziale Komponente. Aber ich muss sagen, dass dadurch, dass einfach der Arbeitsweg wegfällt, der ja bei mir immer so auch so 40 Minuten mit dem Fahrrad ungefähr gewesen ist, eine Tour. Also man hat irgendwie schon das Gefühl, dass man mehr Zeit hat dadurch, muss ich sagen. Und ich habe hier ja auch immer mein YouTube-Studio eingerichtet. Und das ist auch besser als im Verlag, weil da ist es immer so, da haben immer mehrere die Räume benutzt und da muss man immer... Oh, da kann ich jetzt nicht und kannst du mal aufhören zu telefonieren da und da musste man immer so viel organisieren und hier, wenn mir danach ist, dann setze ich mich hin und mache ein Video. Also das kann auch nachts um 2 sein, ist alles egal. Also ich finde so für meinen Workflow funktioniert das gut, aber ich merke schon, dass man dieses Soziale, das vermisst man schon. Und ich glaube aber, dass diese Pandemie, wenn irgendwas positiv war, dann wird es wirklich die Idee von New Work, also dass so Remote-Arbeit eigentlich auch ganz geil funktioniert, das ist ja wirklich nach vorne gebracht worden, dass auch etwas eher so konservative Unternehmen quasi dazu gezwungen worden sind, das auszuprobieren. Und ich glaube, dass das viel Umdenken erzeugt. Also gerade, ich weiß halt, dass gerade in der Tech-Branche gibt es viele Leute, die gut was drauf haben und die sagen, ich werde nie wieder bei irgendeiner Firma arbeiten, die mich zwingt dazu, irgendwie an irgendeinem Ort zu sein. Also klar, es kann irgendwelche speziellen Meetings geben, dann fahre ich da hin. Das ist dann aber irgendwas Geplantes, so irgendwas Nettes. Aber ich werde mich von meinem Arbeitgeber nicht vorschreiben lassen, wo ich zu arbeiten habe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, dass es inzwischen viele Leute gibt, die gemerkt haben, dass das geht und die das jetzt einfordern. Und es hat ja vielleicht auch für die Arbeitgeber Vorteile, dass sie eben ja Bürofläche sparen können und so weiter. Und vielleicht, dass die Mitarbeiter glücklicher sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ich denke, das ist auch was, das kann ich auch richtig gut nachvollziehen, weil ich bin Pendlerin und ich pendel tatsächlich mit dem Zug. Also mit dem ICE, also ich benutze eigentlich auf dem Weg zur Arbeit alle Verkehrsmittel einmal. Ich fahre mit dem Auto zum Bahnhof, fahre mit der S-Bahn zum ICE, mit dem ICE nach Hannover, mit der S-Bahn zur Karl-Wichert-Allee und mit der Straßenbahn zum Büro. Und das wegfällt, das ist für mich auch ein Segen, was ich da an Zeit gewonnen habe. Und das triggert natürlich auch so ein anderes Denken, also auch bei mir. Und auch eine andere Wahrnehmung von Zeit und was man da eigentlich so für Zeit auf der Schiene oder was ich da an Zeit auf der Schiene so lasse, dass das eigentlich der totale Wahnsinn ist. Und ich freue mich auch, dass das eine Debatte ist, die angestoßen wird. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten?
Ja, und ich finde cool, dass man sich auf einmal Gedanken macht, was ist mir eigentlich wichtig? Also was ist eigentlich das, was zeichnet eigentlich meine Arbeit aus? Und dann merkt man, aha, ich vermisse die Smalltalk-Momente in der Kaffeeküche mit den Kollegen. Ich vermisse jetzt die In-Person-Meetings, vermisse ich persönlich überhaupt nicht, weil das halt oft auch Quatsch gewesen ist. Ne? Also vorher hat man das alles so als normal und gegeben gesehen und hat es nicht wirklich in Frage gestellt und jetzt ist das alles so neu auf dem Prüfstand und ich glaube auch, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Ich sehe gerade, Producer Michael hat gerade gesagt, dass das Thema Homeoffice und Homeoffice-Pflichten, dass das auf Heise Online immer so Top-10-Artikel sind. Also das scheint nicht nur uns so zu gehen, dass uns dieses Thema gerade interessiert.
Ja, also ich weiß so aus meinem Bekanntenkreis, dass es halt auch einige Fälle gibt, wo es halt wirklich nicht gut funktioniert hat. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir, der ist Rechtspfleger bei einem Gericht Und der hat einfach, der hat einfach nicht gearbeitet zum Teil. Also die haben das nicht hingekriegt, das zu, also die Workflows zu digitalisieren. Der hat eigentlich einen Bürojob. Also der hätte zumindest den allergrößten Teil seiner Arbeit hätte er im Homeoffice machen können. Und die haben das technisch nicht auf die Reihe gekriegt. Und da denke ich mir halt auch, also vielleicht war das jetzt an manchen Stellen gar nicht so schlecht, dass es jetzt wirklich einen starken Druck auch für die Unternehmen und für die Behörden und so gab, dass sie gemerkt haben, wir müssen das jetzt machen und jetzt endlich mal Lösungen umgesetzt haben, weil theoretisch ist diese Idee, man könnte ja auch von zu Hause arbeiten, die ist viel rumgegeistert, aber die wenigsten konnten das umsetzen.
Ich habe ja noch eine Geschichte, die ich im Homeoffice gut fand und auch bei CT Uplink ist, ich konnte mich hier mal vor meinem Bücherregal irgendwie präsentieren und habe dann immer jede Sendung irgendwas umgestellt und hatte endlich ein Argument, warum ich mir diesen Lego Luna Lander mir besorgt habe.
Den verdeckst du nur leider immer. Schade.
Ja, das ist heute ist es ein bisschen
nee, nicht geh immer. Geh nochmal zur Seite. Ich habe den mir noch gar nicht angeguckt. Ah, cool. Ist das der von der Apollo? Genau. Ist die Apollo, welche Mission? 13?
Oder 11? Nee, was war
das? 11?
13 muss ich
sagen. Ja, gut, ich glaube, peinlich.
Ja.
auf jeden Fall, und ich stelle auch immer Bücher hin, was mich allerdings ärgert ist, oder nicht ärgert, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass das auch immer mal wieder in den Kommentaren irgendwie so eine Veränderung irgendwie angesprochen wird oder irgendein Buch entdeckt wird. Aber das scheint, also von den Zuschauer und Zuschauerinnen, aber das war bisher noch nicht so.
Das finde ich jetzt total subtil. Das ist so vielsagend, finde ich. Ganz witzig, muss ich jetzt sagen.
Apollo 11 ist es übrigens gewesen. Ich habe sogar nachgeguckt, nicht, dass sie irgendwie.
Die 13 hatte doch so Probleme mit irgendwelchen Sauerstofftanks oder irgendwas war doch da, ja, ne?
Das kennen wir von dem Film mit Tom Hanks.
Ich wollte gerade sagen, der ist aber eigentlich gut, der Film.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, dass viele Leute natürlich immer, gerade bei diesen Homeoffice-Sendungen, immer den schlechten Ton kritisiert haben. Und also diese Diskussion wurde sehr emotional geführt. Vor allem so ein Tech-Magazin wie CT, die müssen das doch wohl hinkriegen, den Ton hinzukriegen. Aber Leute, klar kriegt man das an einem bestimmten Ort problemlos hin, dass man den gut ausstattet. Aber wenn man Sendungen macht, in denen potenziell 80 Leute drin vorkommen können, die alle andere Gegebenheiten haben, ist das halt eben nicht so einfach. Und es ist leider, es reicht auch nicht, den Leuten irgendwie gute Headsets oder Mikrofone hinzulegen, weil nämlich der Kontrast, wenn Leute, vor allem die unterschiedliche Tonqualität der einzelnen Gesprächspartner, die fällt immer auf. Das heißt, eigentlich müsste man alle 80 Leute mit dem gleichen Equipment ausstatten. Und das ist zum Beispiel mit meinem Setup hier, mit meinem Mikrofon, ziemlich umständlich, weil man braucht dann noch ein Audio-Interface, man braucht noch einen Vorverstärker für das Mikrofon. Ich habe sogar zwei Vorverstärker bei diesem Mikrofon, weil das Ding...
Ja, erzählt mal, ich glaube, wir im Team haben eigentlich alle irgendwie aufgerüstet dieses Jahr. Vielleicht ist das mal ganz interessant, was wir jetzt so benutzen, weil das sind ja alles technische Dinge, die auch Zuhörer vielleicht für ihre Videomeetings und so gebrauchen können.
Ich habe mir einfach das Standardmikrofon, da bin ich total der Lemming. Ich habe einfach das Mikrofon genommen, gekauft, was ungefähr alle Leute auf YouTube und in Podcasts benutzen. Also gefühlt, dieses blöde Shure SM7B.
Ich habe gesehen sogar... Ich habe sogar gesehen, Obama und Bruce Springsteen, die haben ja auch einen Podcast zusammen. Die haben
das auch. Alle benutzen dieses Mikrofon. Und ich glaube, das ist ein gutes Mikrofon. Da ist übrigens auch Michael Jacksons Thriller ist damit aufgenommen worden. Das finde ich immer sehr interessant. Kann man also auch für Gesang benutzen. Lalala. Ich glaube, dass das wirklich ganz viel Herdentrieb ist, dass man dieses blöde Mikrofon halt ständig überall sieht und man denkt, ja gut, wenn Joe Rogan oder sonst wer das benutzt, dann muss das ja gut sein, dann kaufe ich mir das jetzt auch. Aber es ist halt auch ein scheiß Mikrofon, weil es halt, wie gesagt, es reicht, also in meinem Audio-Interface ist ein Mikrofon-Vorverstärker drin. Das kann auch 48 Volt Phantomspeisung, was das Ding braucht. Es reicht aber nicht mal ansatzweise, um dieses scheiß Ding zu powern. Und ich habe hier noch so einen sogenannten Cloudlifter, also das ist noch so ein kleiner Vorverstärker. Und ich habe noch einen großen 286S Riesenvorverstärker mit Kompressor und einem EQ-Geschissel. Und nice. Ja, aber es ist einfach total krass, dass man für so ein scheiß Mikrofon drei Geräte braucht, damit das läuft. Also das ist halt völlig unpraktisch für, das können wir halt nicht irgendwie Leuten, die vielleicht einmal im Jahr einen Uplink drin vorkommen, nach Hause schicken. Das geht halt einfach auch technisch oft nicht.
Also ich hatte eine Zeit lang so ein Zoom H4N benutzt. Das ist so ein Handy-Recorder mit zwei eingebauten Mikrofonen. Eigentlich eher sowas nimmt man mit, um ein Interview zu führen oder so. Und das konnte aber auch über USB dann als Soundkarte fungieren und so. Das Problem ist nur, dieses Ding musstest du immer starten und dann hat das irgendwie so ein paar Sekunden gebootet und dann musstest du einstellen, dass du es in diesem USB-Modus benutzen willst. Und erst danach ging das los und dann musstest du jedes Mal den Ton pegeln, weil es sich nicht merken konnte, was der Pegel war. Und das war einfach echt nervig. Und irgendwann habe ich dann Johannes, unseren Videoproducer, gefragt, so, hey, was würdest denn du für ein Mikrofon empfehlen? Einfach so ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon. Und der hat mir hier so ein Aunamic 900B. Ich kann es mal so hier. Das hat einfach direkt einen USB-Anschluss. Und ich bin ziemlich happy damit, weil das auch, also mein Linux macht überhaupt keinen Stress. Das hat das immer sofort erkannt und so. Und seitdem benutze ich das am Rechner.
Da hat das nicht sogar, das hat glaube ich sogar so eine Klinkenbuchse, dass man sogar direkt ans Mikrofon einen Kopfhörer anschließen kann. Oder ist das nicht das 900B? Ich meine, es gibt von Auna eins, wo das geht. Und das ist natürlich ganz cool, weil man sich dann auch selbst hören kann.
Nee, das geht mit dem nicht.
Ah, okay.
Ich glaube, Liane bei CTZOG, die hat so ein Setup, wo sie sich sofort selbst hört. Das war irgendwie sehr wichtig.
Ah ja, okay.
Das hängt so ein bisschen davon ab, ob man das halt braucht, die eigene Stimme auf den Kopfhörern.
Ja.
Ich habe bei mir auch noch, also die Kamera ist irgendwie noch ein kompliziertes Setup. Ich habe so eine Systemkamera, die kann eigentlich quasi einfach, wenn sie an ist, kann sie ein Display mit dem Bildsignal beschicken. Mhm. Und das kann man halt benutzen, um dann so einen HDMI-Grabber zu machen. Also ich habe dann so ein Micro-HDMI-Kabel zu so einem HDMI-Grabber von Elgato und der kann sogar in 4K-Auflösung das Videosignal grabben und dann habe ich halt eine Kamera mit einem besseren Objektiv und einem größeren Sensor und benutze die
als Webcam. Das ist auch das beste Videobild, muss ich sagen, jetzt, also für mich jetzt aussieht.
Das
ist echt gut.
Ja, ich hoffe immer, dass das alles reibungslos funktioniert, weil so ganz perfekt ist es manchmal nicht, weil...
ja, heute hast du auch so ein Lag, habe ich schon gemerkt, ja.
Also ich weiß gerade nicht genau, was ich machen soll. Also das Problem ist, 4K ist dann wieder für diese Videokonferenzsoftware zu viel. Damit können die nicht umgehen. Und deswegen habe ich OBS Studio laufen. Das wird ja oft so für Leute, die Game Streaming machen und so, die nehmen das auch gerne. Und OBS Studio liest sozusagen dieses 4K-Signal von der Kamera ein und gibt es über ein virtuelles Kameradevice in geringere Auflösung wieder aus.
Halt wahrscheinlich erzeugt das den Lag, dass da so viel gemacht wird mit dem Signal, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Könnte sein. Also ich konnte es leider bisher noch nicht so debuggen, dass ich es wirklich gewusst hätte, sozusagen welchen Lag ich wann sehe, weil es schien mir nicht immer gleich zu sein. Aber ich bin offen für Tipps.
Was habt ihr denn für ein Setup?
Ach, also ich, Sophia. Fang du an, Sophia. Nee, fang du an.
Ich habe es mir wirklich sehr leicht gemacht. Ich habe ein USB-C-Kondensator-Mikrofon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich habe nicht so viel investiert. Also das hat noch nicht mal 30 Euro gekostet. Ist von Toner.
Toner ist nicht schlecht.
T T-O-N-O-R.
Ah, nie gehört, okay. Klingt echt gut.
Genau, weil ich nicht wusste, wie lange mein Engagement hier gehen würde, dachte ich, ich gehe erstmal auf Nummern sicher. Ne?
Ja, aber das ist doch schon mal total komisch, dass du das selber bezahlt hast. Das kannst du ja auch mal heise bezahlen lassen.
Das stimmt, das habe ich mir dann auch gedacht. Ich habe jetzt mittlerweile auch dieses Auna geschickt bekommen. Und das habe ich aber noch nicht eingerichtet. Und weil das funktioniert, dann dachte ich mir, und das habe ich jetzt noch nicht so viel schlechtes Feedback dazu bekommen.
Nee, das klingt super.
Also ich finde, du hörst dich gut an. Also das scheint mir preis-leistungsmäßig echt ein ganz, ganz guter Deal zu sein, dein Mikro.
Man muss ja auch bedenken, dass der Raum, ich glaube, fast mehr Einfluss auf die empfundene Qualität hat als das Mikrofon.
Und da
ein Raum ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, genau. Der ist ganz gut, weil ich den nämlich präpariert habe, weil ich nämlich letztens das Feedback bekommen habe, dass hier so viel Hall ist. Ich habe hier, das ist unser Multifunktionsraum, in dem eigentlich normalerweise nichts stattfindet, außer was ihr so hinter mir seht und ein bisschen Aufbewahrung von Spirituosen.
Abstellkammer. Du musst
Abstellkammer sitzen. Ich bin in der Abstellkammer und die hat keine Teppiche und nichts und gar nichts. Und ich habe hier gestern alles ausgelegt mit Decken und Schaffellen und mir gegenüber sitzt ein überdimensionaler Riesenteddy. damit man das ein bisschen ruhiger hier kriegt alles. Und hier der Netzwerkschrank, der knackt auch die ganze Zeit. Also das wundert mich
jetzt. Nee, es klingt super. Das finde ich aber echt faszinierend. Ich sehe oft auf YouTube, dass Leute mein Mikrofon benutzen und ewig weit weg sind. Also die angeln sozusagen den Ton und sind so 1,5 Meter vom Mund entfernt. Und es klingt trotzdem total super. Wenn ich das machen würde, ich kann natürlich auch das ist empfindlich genug dafür. Aber wenn ich das mache und dann den Ton hochziehe über Verstärker, dann habe ich so viel Raum da drin, weil mein Raum, also eigentlich ist er auch relativ voll, aber das ist halt so Altbau, unverputzte Wände oder nicht, also Wände ohne Tapete sozusagen, Holzfußboden. Also ich müsste mir da auch noch so, eigentlich hätte ich auch gerne hier so Schaumstoffdämmung, aber wenn man sich da mal einmal reinliest, dann hört man gleich wieder auf, weil das so unfassbar komplex ist. Und am liebsten, am besten hat man dann noch so eine 3D-Simulation des Raumes, wo jetzt genau der Hall, wo, und dann muss da noch was rein und so. Also wenn einer von euch Leuten da draußen, die das hier hören oder sehen, irgendwie einen Tipp hat, wie man das irgendwie super einfach und vielleicht nicht so wahnsinnig teuer, also ein paar hundert Euro gebe ich gerne aus, aber irgendwas, wo man sich nicht eine Woche mit beschäftigen muss, das würde ich sehr gut finden.
Ich finde, das ist auch zu einem gewissen Grad ein optisches Problem. Also wenn du halt irgendwie solche Schaumstoffabsorberkeile an die Wand klebst, dann sieht es halt aus, als ob du, also wir haben ja so eine Schallmesskammer im Verlag, wo wir irgendwie die Geräuschentwicklung von PCs messen und so. Mhm. Und das ist kein Raum, in dem du leben willst eigentlich. Was manchmal gemacht wird, ist, es gibt da so Bauanleitungen, da kannst du so mit Steinwolle oder so, also mit Baumarktmaterialien kann man sich Absorber selber bauen und die zum Beispiel auch mit Stoff bespannen, der dann ein Dekor hat oder so.
Steinwolle nicht ungesund?
Ich müsste also nochmal nachgucken, welcher Dämmstoff das war, aber du könntest einen Stoff, mit dem du normalerweise dein Haus dämmen würdest, die Außenseite, den konntest du auch als Dämmstoff Schallabsorber benutzen. Das war halt relativ günstig.
Also du bist ja jetzt offensichtlich in einem Wohnraum, also irgendwie in so einem wohnzimmerartigen Raum, aber bei mir ist es halt einfach mein Arbeitszimmer und Studio, also da würde mir das, ich finde das, glaube ich, sogar ganz cool, wenn das so Tonstudio-mäßig professionell aussieht, also naja, aber jetzt haben wir auch schon so viel darüber geredet. Jetzt muss Achim noch mal kurz sagen, was du für ein Setup hast und dann lassen wir weitermachen.
Na klar, ich habe mir auch, das habt ihr glaube ich schon gesagt, dieses Jahr ein bisschen aufgerüstet und habe jetzt einen Rode Procaster. Das hatte ich den Tipp, glaube ich, von Michael bekommen. Das ist war nicht ganz so teuer wie das Shure. Das war auch so mit so einem Argument und ich muss sagen, dass also bin ich auch sehr zufrieden und seht ihr auch und habe das jetzt auch darum ging es mir eigentlich auch an so einem kleinen Mischpult von Yamaha dran und da eben auch den Kopfhörer, dass ich mich selber halt auch hören kann. Das war auch so ein Argument. Und ein Tipp, den ich aber noch habe, weil der hat mir echt weitergeholfen, das war auch von Michael, unserem Producer, und zwar den den Arm, an dem das Mikro ist. Ich habe da halt immer bei Amazon oder bei Thomann für 20 Euro so den billigsten Arm gekauft, weil ich dachte, naja, es ist ja egal. Und die sind dann alle so locker und ruckelig und irgendwann leiern die aus. Und da habe ich einfach einen gekauft, der tatsächlich 50 Euro gekostet hat, so ein bisschen teurer war. Und das war echt die beste Investition daran. Ne? Die haben dann so ein bisschen verstärkte Gelenke und so ein bisschen wie bei Kino auch. Ich glaube, du hast auch ein bisschen einen besseren. Das wäre nochmal mein Tipp, wenn ihr so ein Mikro aufstellt an so einem Arm, dann kauft da nicht den billigsten. Den ich habe, den habe ich gerade gesehen, den gibt es gar nicht mehr, aber einfach gucken, da ein bisschen mehr zu investieren. Das wäre noch ein Tipp von mir.
Ja, ich habe den Blue und der ist auch tatsächlich, wenn ich hier das Mikrofon verstelle, macht das keine, ich hoffe, dass es für euch keine Geräusche macht. Das ist halt ziemlich cool. Ja,
das ist cool.
Und ich wollte noch sagen, Achim, und du hast die tollen Beyerdynamic-Kopfhörer, die Profi-Dinger. Hast du dir auch die 770 Pro? Sehr schön, ja.
Ja, die sind toll, die habe ich auch.
Okay. Ich habe meine alten Sennheiser-Gurken hier, die HD 380 Pro, die habe ich schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Habe jetzt einfach die Polster ausgetauscht, die gibt es immer noch als Ersatzteil. Und das sind jetzt nicht die allertollsten Kopfhörer, aber ich mag die gerne und die sind schön leicht. Also
meine Beyerdynamic habe ich witzigerweise, weil das ja eine deutsche Firma ist, klingt ja auch total deutsch, Beyerdynamic, die habe ich in Tokio in einem Gebrauchtwarenladen gekauft.
Ah ja, sehr gut.
Und die Polster ausgetauscht, weil man bei Beyerdynamic eben diese ganzen Ersatzteile kriegt. Und
ja, bei Sennheiser auch.
Ja. Guter Tipp. Wollen wir mal zu den Dingen kommen, die uns dieses Jahr gut gefallen haben?
Unbedingt.
Wie wollen wir es machen? Ich hätte ein Spiel, eine Serie, ein Hörbuch, einen 3D-Drucker und ein Programm.
Genau, also wir haben uns alle fünf Sachen überlegt, ganz frei. Also fünf, es können Medien sein, es können vielleicht auch Entdeckungen sein, es können Gadgets sein. Also irgendwas, was uns dieses Jahr gut gefallen hat und was wir gerne weiterempfehlen würden vielleicht auch. Vielleicht können wir das ein bisschen so strukturieren, dass wir einfach mit irgendeinem Genre anfangen und wir fragen dann mal ab, ob jemand in dem Bereich irgendwas hat. Wir können ja zum Beispiel mal, wollen wir mit Büchern
anfangen? Ich nutze das mal kurz als Cliffhanger, dass wir hier nochmal eine kurze Pause für den Sponsor einfügen.
Unbedingt.
Wie MSG IT-Lösungen für die digitale Welt von morgen gestaltet? Mit agilen Teams, modernster Technologie und ihrer IT-Expertise. Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitenden bietet MSG ausgezeichnete Karrierechancen in der Softwareentwicklung und IT-Beratung. Schaffen Sie nachhaltige IT-Lösungen und bewerben Sie sich jetzt unter karriere.msg.group.
Jo. Wollen wir vielleicht mit Büchern anfangen, weil ich muss leider sagen, ich habe immer viel gelesen, aber ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das an der Pandemie liegt oder dass ich jetzt hauptberuflich YouTube mache, aber ich konnte mich irgendwie nicht gut auf Bücher konzentrieren dieses Jahr, muss ich sagen. Also irgendwie habe ich nicht viel gelesen.
Wie ist das? Ich habe dieses Jahr mehr Bücher gelesen als die letzten 10 Jahre.
Ach krass.
Jeweils. Ja, also das war mein lesereichstes Buch dieses Jahr, David, in den letzten Jahren dieses Jahr.
Ja, hast du doch bestimmt auch was in deiner Liste, oder?
Ich habe tatsächlich nur ein Buch mitgebracht. Dann fange ich an,
ja,
oder? Also ich habe ich weiß immer nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Andy Weir oder Wire, nee, Weir heißt er, glaube ich, den man kennt von Der Marsianer. Das war ein ziemlich sein Debüt-Roman. Und er hat in diesem Jahr ein neues Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Project Hail Mary und im Deutschen Der Astronaut. Und hat mir einfach gut gefallen. Da geht es einfach um einen, ich möchte eigentlich nicht zu viel spoilern, aber es geht um einen Astronaut, der aus dem Koma erwacht und in einem Raumschiff ist und die anderen sind irgendwie schon, genau, und er muss sich erstmal orientieren, weiß nicht genau, was da so ist. Und muss dann irgendwie gucken, wie er damit klarkommt. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil das schon alles Spoiler sind sozusagen. Aber es spielt halt ja, im Prinzip im Weltraum und einfach eine spannende Geschichte, wo jemand auch erstmal wieder erklären muss, was er da genau macht und das nicht so genau weiß und was da
ist
so
das
genau
auch, passiert. Also bei der Marsiana war das ja, war ja eigentlich das Faszinierende, dass das alles technisch sehr detailliert beschrieben war und alles sehr kompetent, sag ich mal. Also irgendjemand wird bestimmt sagen, das ist alles Quatsch, aber es als für mich als Nicht-Astronaut klang das bei der Marsiana alles, als hätte das alles Hand und Fuß. Ist das bei der Astronaut auch so?
Auf jeden Fall, finde ich. Also genau, das ist, man merkt eine Sache, dass sich eben der Autor sehr irgendwie auch mit den technischen Aspekten befasst und da auch sich gut auskennt. Es geht diesmal ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl, auch um Biologie und um Sprache, um jetzt nicht zu viel zu verraten. Und dann geht es viel darum, wie man...
Aliens.
Ich möchte nicht so viel verraten, aber wie man halt Kommunikation schafft, wie Biologie so ein bisschen auch funktioniert. Und das fand ich, das war halt spannend und schön war einfach, dass dadurch, dass also es gibt, man weiß, am Anfang fängt man wirklich mit so einem weißen Zettel an und er arbeitet sich halt so vor und man mit dem Hauptcharakter erlebt man halt immer wieder so Überraschungen und das fand ich alles, also das hat mich sehr an dem Buch immer gehalten und ich habe da echt Spaß dran gehabt. Ich finde, Marsiana fand ich immer noch mal ein bisschen, wenn ich das jetzt vergleichen müsste, noch mal ein bisschen besser. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, würde ich das auf jeden Fall auch lesen. Super. Und genau, und bei dem, ich fand das Ende nicht, hat mir jetzt nicht so gefallen, aber trotzdem, insgesamt war das ein tolles Buch. Und eins, wo es schwierig ist, nicht zu spoilern. Deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt trotzdem Lust gemacht, aber wenn man mehr erzählt, dann kommen so ein paar Twists verrät man dann schon, deswegen.
Ja, sehr gut. Also ich habe hab quasi ein Buch. Ich bin nämlich auch, also sonst habe ich das nicht so gemacht, aber ich habe dieses Jahr angefangen, mehr Hörbücher zu hören. Und das habe ich eigentlich wirklich genossen. Und ich habe früher immer ganz gerne Fantasy gelesen, deswegen habe ich erstmal die Sturmwind-Chroniken von Brandon Sanderson angefangen, die sind noch nicht fertig geschrieben, also irgendwann musste es dann enden und dann hatte ich irgendwie Lust auf mehr und habe einen Kumpel gefragt und der hat mir dann The Name of the Wind empfohlen von Patrick Rothfuss und das hat mich wirklich überrascht, weil das halt sprachlich sehr schön ist. Irgendwie der Autor, der scheint einer zu sein, der Text schreibt und dann fünfmal überarbeitet, bevor er zufrieden ist mit seinen Sätzen. Und das, also man merkt schon, wie sorgsam das alles geschrieben ist. Also es gibt keine Szene, die zum Beispiel nur eine Funktion erfüllt oder so, sondern man merkt immer so im Nachhinein, diese Szene vorhin, die hat eigentlich, die war voll bedeutungstragend, weil das irgendwie noch Einfluss auf andere Sachen hatte. Und was mir eigentlich auch gut gefallen hat, das hat eine ziemlich komplizierte Erzählstruktur mit einer Rahmenhandlung und in der Rahmenhandlung erzählt dann jemand sozusagen seine Lebensgeschichte und teilweise wird dann in dieser Lebensgeschichte werden dann wieder Geschichten erzählt. Also es gibt manchmal drei Ebenen, auf denen erzählt wird.
Oh Gott, das klingt ja schrecklich.
Aber die sind irgendwie schön verzahnt. Also alles hat mit allem zu tun. Und es ist, also die wechseln sich so ab, dass du sozusagen auf jeder Ebene durch die Erzählung in der anderen Ebene ein bisschen vorankommst in dem jeweiligen Handlungsstrang. Das fand ich also wirklich raffiniert.
Clever, okay. Du hast auch ein Buch?
Ich habe auch ein Buch, ein Sachbuch allerdings, weil ich habe mir irgendwie das Romane und Belletristik habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Aber dadurch, dass ich ja Pendlerin bin, schlawenzel ich auch immer durch die ganzen Buchgeschäfte und das ist mein Buch, was ich im Moment gerade lese, ist deswegen wahrscheinlich auch gar nicht neu. Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit heißt es. Aha. Und da geht es eben, man kann sich denken, um Leibniz, Newton und die Zeit und wie sie in unser Leben kam. Und ich mag solche Sachbücher, die so in quasi so ein bisschen in die Historie gehen, weil man ja Sachen, die für uns ja ganz selbstverständlich sind, ne, wie Uhren und die Einteilung des Tages in 24 Stunden, dass das eigentlich noch gar nicht selbstverständlich vor wenigen 100 Jahren war und wie sich das so entwickelt hat, finde ich echt krass und wie sich auch quasi Leibniz auf das Binärrechnen schon überlegt hat. Ne? Das ist, ich finde das wahnsinnig faszinierend, was die alles damals schon wussten und sich erdacht hatten und wovon wir heute so unglaublich profitieren. Solche Bücher liebe ich einfach.
Ja, sehr schön. Ja. Mir ist gerade eingefallen, ich habe doch ein Buch gelesen und das ist ganz schlimm und das ist Science Fiction und das ist nämlich Ready Player 2, der Nachfolger von Ready Player 1. Und das lest es nicht. Es ist ganz, ganz schrecklich. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ich war, glaube ich, schon der Einzige in der Runde, als du das damals den ersten Teil so gelobt hast, wo ich gesagt habe, ich habe schon beim ersten Teil, ehrlich gesagt, fand ich es nicht halt so gut.
Vor allem, so
wobei das Art und Weise. Wobei das Buch fand ich noch gut, den Film fand ich ja ganz schrecklich, aber den fandest du auch gut, glaube ich. Aber das zweite, das ist gut zu hören, weil ich habe auch überlegt, ob ich es trotzdem lesen soll und dann habe ich mich dagegen entschieden. Okay.
Don't do it. Mehr will ich da jetzt auch gar nicht so sagen. Okay, also Bücher. Hat noch jemand ein Buch? Oder wollen wir zu Filmen übergehen?
Oder zu Spielen?
Können wir auch machen, mir ist egal.
Weil ich muss sagen, ich habe ganz bewusst mehr gezockt dieses Jahr, weil Zocken ist irgendwie eine gute Möglichkeit, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Also es war dann irgendwie doof, sich zu treffen, aber halt am PC zocken, da ist es ja inzwischen üblich, dass du irgendwie über Discord zum Beispiel dann eine Audioverbindung hast. Und ich hatte dann zumindest das Gefühl, ich mache was mit Freunden zusammen.
Ja, jetzt schieß los, was hast du?
Ja, ich. Aber ganz kurz nochmal zu diesem, das finde ich total interessant, weil wenn ich spiele eigentlich immer nur Singleplayer und für mich ist das so, wenn du sagst, ja, ich habe extra viel gespielt, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, das ist in meinem Kopf komplett umgekehrt. Also, dass wenn man spielt, dann entscheidet man sich genau dafür, keine sozialen Kontakte zu haben. Also das
war bei mir eine sehr bewusste Auswahl. Ich wollte nämlich spielen, um soziale Kontakte zu haben, also kein Singleplayer. Und ich wollte auch spielen, was nicht competitive ist, also wo wir uns nicht in die Haare kriegen können. Und deswegen haben wir uns kooperative Spiele gesucht und sind dann auf Satisfactory gekommen. Und zwar Satisfactory ist ein First-Person-Industriebauspiel. Das gibt es jetzt als Early Access und die Idee ist sozusagen, du wirst auf einem Planeten abgeworfen mit so einer Kapsel und dann landest du da, kannst da auch nicht weg oder so und dann bist Mitarbeiterin von der Firma, fand ich auch ganz nett. Also der Avatar ist einfach grundsätzlich weiblich. So ein Raumanzug mit einem Helm, aber eine Latzhose. Sieht ziemlich witzig aus. Und du bist halt ausgestattet mit so einem Universal-Werkzeug-Teil, mit dem du einfach Dinge bauen kannst. Und dann musst du erst rumlaufen und irgendwie per Hand Eisenerz abbauen und so. Und dann ruckzuck kannst du einen Miner bauen und dann mit einem Förderband das Eisenerz zu einer Schmelzfabrik transportieren und so. Und so mit der Zeit baust du einfach wahnsinnig große und total komplexe Maschinen, die irgendwie 200 verschiedene Sachen herstellen, die du dann wieder brauchst, um aufzusteigen und neue, bessere Maschinen bauen zu können.
Und in deiner Welt sind dann da ganz viele Leute oder sind dann in der Instanz nur die Leute, mit denen du dich entschieden hast, das zu spielen? Oder wie funktioniert das?
Ich glaube, normalerweise ist das eigentlich als Singleplayer gedacht. Also theoretisch würdest du sozusagen alleine auf diesem Planeten abgeworfen werden und da sind nur so Alien-Tiere. Die sind auch teilweise gefährlich. Und wir haben das aber kooperativ gespielt und dann gab es einfach den gleichen Avatar dreimal und jeder konnte aber Förderbänder bauen und so.
Also das findet dann schon, also es ist Multiplayer-fähig, dann ist man schon in der gleichen Welt. Oder habt ihr das alles?
Genau, es ist Multiplayer-fähig, aber es gibt keine Gegenspieler oder so und es ist nicht so, als ob da hunderte von Menschen rumlaufen, sondern alle Menschen, die es da gab, waren quasi wir drei dann.
Und man kann aber dann seine Fabriken oder was auch immer, seine Förderbänder direkt nebeneinander bauen und man sieht sich dann auch quasi.
Ja, man sieht sich.
Okay, verstehe.
Also es ist ein Logistikspiel. Aber ich fand es sehr unterhaltsam und erstaunlich gut gemacht. Also dafür, dass es Early Access ist, waren relativ wenige Bugs drin und so.
Okay. Mir ging es genauso wie dir, Pina. Ich habe auch kaum so Singleplayer-Spiele gespielt, was ich eigentlich normal mache. Aber in diesem Jahr, ich habe mal geguckt, ich habe wirklich sehr, sehr wenig allein gespielt, aber viel auch mit Freunden. Ich habe zum Beispiel einen Bruder in den USA und da war das jetzt einfach auch eine Idee in der Zeit, wenn man sich jetzt mehr per Zoom oder per Video irgendwie zusammenschaltet, dass man dann gemeinsam spielt. Und wir haben was entdeckt für mich. Kennt ihr noch die alten, wie hießen die? You Don't Know Check-Spiele, die auf dem PC eine Zeit lang auch total beliebt war, wo man gemeinsam am PC saß und dann gab es so kleine Aufgäbchen und die musste man machen. Und die gibt es immer noch. Ja. Die gibt es immer noch und die sind allerdings auf Englisch. Jetzt gut, mein Bruder ist in den USA, der kann das natürlich auch gut und wir hier auch, aber trotzdem, vielleicht nicht jeder, aber es gibt von diesen Check in the Box, gibt es zwei Spiele, zwei Auslagerungen, die heißen Drawful 2 und Quiplash 2.
Ah, witzig, ja.
Kennst du das?
Ja, weil ich habe das tatsächlich auch, also das sind ja diese Jackbox, die heißen ja Jackbox Party Pack.
Genau.
Ich glaube, es gibt inzwischen 8 Stück oder so und da sind dann, das sind immer so Spielesammlungen, die man eigentlich zusammen vor einem Fernseher spielt und man steuert das aber dann mit seinem Smartphone, aber man kann das natürlich auch irgendwie remote, dass man sozusagen, dass einer den Bildschirm streamt.
Ja, das habe ich auch gebe den Bildschirm, ich gebe den Bildschirm frei und alle anderen können dann auf dem Handy mitspielen und das Drawful 2, also das sind nur so kleine Auslagerungen, aber das sind halt die, glaube ich, die einzigen beiden, die man gerade auch auf Deutsch bekommt. Und das eine, das Drawful, da geht es um Zeichnen und du kriegst irgendwie total blöde Begriffe, wie zum Beispiel Regenbogendeodorant. Ja? Und dann musst du das zeichnen und die anderen müssen dann irgendwie erraten, was das ist. Und das ist unheimlich witzig gemacht. Und dieses Quiplash, da geht es dann eher darum, irgendwelche lustigen Begriffe zu finden, wie zum Beispiel ein ganz schlechter Grund, eine Beziehung zu beenden oder so. Und dann müssen auch mehrere sich überlegen, was könnte da was Lustiges sein und dann das machen. Und das Schöne daran fand ich halt, wir konnten das gut dann immer zusammen spielen. Es ist zwar competitive, ne, also nicht kooperativ, sondern schon gegeneinander, aber es ist halt lustig und es gibt einem immer noch ein bisschen Zeit zwischendurch auch miteinander zu quatschen, weil ich finde halt, ich spiele auch mit ein paar Kollegen Left 4 Dead und da ist es dann oft so, dass du so angestrengt bist, dass du wirklich nur spielen kannst und nicht miteinander redest und bei den Spielen kann man zwischendurch auch ein bisschen quatschen. Und das wäre mein Spieletipp, wenn ihr irgendwie Leute habt woanders, dann da könnt ihr halt den Hauptbildschirm freigeben und alle spielen mit dem Handy mit und ich finde es total lustig. Und man braucht schon
Zoom oder Teams oder was benutzt ihr, um den, weil das hat ja auch sehr schön Ton, Sound, Musik und Sprecher und so, diese Spiele. Und ich muss sagen, wenn ich das Remote versucht habe, das war immer ein riesengroßer Akt, das irgendwie latenzfrei mit dem Ton und so alles hinzubekommen. Also ich glaube, am besten hat das tatsächlich mit Zoom funktioniert, wenn ich
mich richtig sehe. Genau, mit Zoom und Teams hat das auch, glaube ich, gut funktioniert. Aber genau, mit Zoom hatten wir dann eine Zeit lang. Bei den beiden Spielen ist es aber auch so, dass wenn du den Ton nicht mitkriegst, das wird auch alles hingeschrieben. Ja. Das hat ein bisschen was von der Atmosphäre, aber es geht auch ohne Ton. Das heißt, einer meiner Brüder hat dann nur auf dem Handy gespielt und konnte den Ton dann eh nicht hören. Und das hat aber auch super geklappt.
Ich finde übrigens in dieser Reihe, habt ihr auch Fibbage? Also Fibbage finde ich am allerlustigsten.
Das kenne ich nicht.
Ja auch, das ist auch in mehreren dieser Jackbox-Spiele. Es gibt es auch Standalone. Will ich jetzt gar nicht erklären, aber das ist auch super lustig.
Okay, also das, wie gesagt, guckt euch mal das an, wenn ihr irgendwie so mit Leuten, also finde ich, sollte mindestens, glaube ich, 4, besser eher 5, 6, 7, 8 Leute sein. Aber ich glaube, so ab 4 fängt es an, dann Spaß zu machen.
Eine coole Idee eigentlich, Remote-Party-Spiele zu spielen.
Hat noch jemand ein Spiel?
Wenn nicht, können wir ja auch zum Beispiel zu Gadgets übergehen.
Nee. Videoproducer Michael wollte auch gerne noch mal was sagen. Und zwar hat er ganz viel in Sim Racing in iRacing gemacht und hat auch so ein total krasses Setup und da haben wir in 3003, CT3003, unser YouTube-Channel, da haben wir auch mal ein Video drüber gemacht, also sucht einfach ein YouTube Racing 3003, dann findet ihr das ist Michaels geiles Sim-Racing Setup, in dem Johannes dann auch Flugsimulator spielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich würde gerne noch, mein Lieblingsspiel war tatsächlich was ganz, ist was auch was Älteres eigentlich, aber es ist ein ganzes Universum, nämlich Pico 8. Kennt ihr das? Kennt das jemand von euch? Nee. Pico 8 ist eine Fantasiekonsole, die es eigentlich gar nicht gibt, aber die halt so 80er-Jahre-Spezifikationen hat. Also sprich, Grafik nur 128x128. Die Spiele dürfen nur maximal 32 Kilobyte groß sein. Und es geht also darum, dass man sich sozusagen von den ganzen technischen Möglichkeiten, die man so als, wenn man so Spiele entwickelt, die es da so gibt, dass man sich davon nicht so, ja, dass man davon nicht so überwältigt ist, sondern dass man wirklich so ganz klare Rahmenbedingungen hat und sich dann wirklich auf das Gameplay fokussieren kann. Und da habe ich mich wirklich, da gibt es hunderte super polished Titel, die ganz, ganz viele Genres, also ist natürlich alles eher so klein, also Plattformer machen schon so das Größte aus, aber zum Beispiel der super Indie Titel Celeste, der war ursprünglich, war das ein kleines Pico 8 Game, also die Entwickler, die Celeste gemacht haben, das ist ja so ein super schwerer Plattformer, die haben vorher für Pico 8 entwickelt, und das Geile bei Pico 8 ist, dass die Spiele, die Cartridges sind PNG-Bilder. Das heißt, man kann einfach auf ein PNG-Bild auf der Webseite draufklicken mit rechts, das abspeichern, und dann hat man sozusagen, das kann man auch ganz normal doppelt anklicken, dann ist das halt ein PNG-Bild mit so einer virtuellen Cartridge. Aber in dem Bild ist auch das Spiel drin. Und das kann man sich dann zum Beispiel auf dem Raspi schmeißen oder auf, da komme ich später noch zu, auf so eine Handheld-Spielkonsole, und dann kann man das da auch spielen. Und das finde ich ist einfach wunderschön. Und diese Community hat wirklich unglaublich tolle Spiele hervorgebracht, und es kommen immer noch welche dazu. Und das sind oft so Spiele, die man halt auch in 20 Minuten durchspielen kann. Aber es ist einfach, sind einfach sehr liebevoll gemacht, und ich finde es ganz toll.
Das heißt, die Spieldaten sind dann irgendwie in irgendwelchen Metadaten von dem PNG mit abgespeichert.
Genau, die sind so steganografisch da drin irgendwie.
Das heißt, das Bild sieht aber normal aus.
Ja, das Bild sieht ganz normal aus. Du merkst das gar nicht. Und ich habe ja gesagt, dass die Spiele nur 32 Kilobyte groß sein können, und diese PNG-Cartridges sind dann vielleicht, keine Ahnung, 50 Kilobyte groß. Also da ist ein bisschen Bild drin, und da ist dann halt auch dieses 32 Kilobyte Payload drin. Und das ist einfach super charming. Und man kann aber diese Spiele, also die meisten, glaube ich, wissen das gar nicht mit diesen PNGs, weil die meisten Leute das einfach im Browser spielen, auf der Webseite des Entwicklers Lexa Loffel. Und da kann man einfach sich da durch die Spiele browsen und die einfach im Browser spielen. Und das werden, glaube ich, die meisten machen, dass man das auch als PNG da rausholen kann. Ja. So ist es. Das habe ich gerne gespielt.
Aber ich wollte ja gerade zu Gadgets überleiten. Was hast denn du da für eine?
Nein, stopp. Ich habe vergessen. Ich habe noch ein Spiel. Ich habe noch ein Spiel. Es geht auch schnell. Aber es ist noch älter als das Spiel, das Kino vorgestellt hat.
Mhm. Oh.
Und zwar hier, die Zuschauer sind es, ein Schachbrett hier. Ich habe tatsächlich aufgrund auch der CT-Berichterstattung, wir hatten ja jetzt in letzter Zeit auch ein paar Schachbretter, die irgendwie, die man mit dem Internet verbinden kann und sowas gezeigt. Und irgendwie habe ich, und ich glaube, es gibt auch so einen Schachhype gerade in der Corona-Zeit, und irgendwie hat der mich auch erfasst. Und ich habe angefangen auf chess.com irgendwie öfters zu spielen und war begeistert, weil ich habe früher als Kind, als Jugendlicher Schach gespielt und seitdem eigentlich nur noch sporadisch und bin schon irre. Ich finde das so total cool, dass du auf so einer Handy-App irgendwie mit Menschen weltweit irgendwie sofort irgendwie ein Spiel anfangen kannst. Ich meine, das ist irgendwie logisch, aber da habe ich halt nie drüber nachgedacht. Ich habe vor 10, 20, 15 Jahren hatte ich auch mal wieder nur so eine kleine Phase und habe mit einem Freund per E-Mail gespielt. Das fand ich total nervig, ja, sich immer gegenseitig, oder man spielt einen Zug und kriegt dann eine E-Mail. Und das macht total Spaß. Mache ich mit der Android-App von chess.com. Finde ich total gut. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, das ist vielleicht nochmal so ein Weihnachtsprojekt. Ich habe mir so eine LED-Matrix gekauft. zum Basteln und bin so am Überlegen, ob ich mal ausprobiere, so ein selber ein irgendwie cooles internetverbundenes Schachbrett oder irgendwas damit mal rumzubasteln. Mal schauen, ob ich Zeit finde über die Feiertage.
Kam dieser Hype eigentlich von dieser Netflix-Serie Queen's Gambit, das Damen-Gambit, oder ist es einfach Pandemie gewesen?
Das stimmt, die habe ich auch geguckt und das hat vielleicht das auch nochmal befeuert. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Dieses Jahr waren jetzt auch vor kurzem die Schach-WM, aber ich glaube, das hat auch was mit Corona zu tun, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, cool. Ja, Gadgets hast du gesagt, Pina, ne?
Ja, ich will wissen, was das für eine Konsole ist, die du vorhin schon
gehört hast. Okay, ja, sehr gut. Das ist, halte ich mal in die Kamera. Ach, Musik kann ich auch mal anschalten. Das ist ein bisschen, das ist ein Anbernic RG 351MP. Das ist eigentlich ein bisschen eine lustige Story, weil ich habe irgendwie von diesen China-Handhelds gehört. Und als Journalist war ich natürlich so auf der Suche nach irgendeiner heißen Story und ich hatte halt gesehen, dass die tatsächlich raubkopierte ROMs da mitlegen auf einer MicroSD und die auch tatsächlich bei deutschen oder europäischen Geschäften verkauft werden. Und ich dachte jetzt, dass man da vielleicht eine Story draus macht und habe dann aber dieses Teil bekommen und war dann total hooked davon, weil es einfach ein mega tolles Gadget ist und dieses, ja, da sind Raubkopien drauf, aber wenn man sich selber ein bisschen ernst nimmt, dann löscht man das direkt wieder, weil das ist auch irgendwie schlecht kuratiert und man so als Retro-Fan hat man vielleicht auch schon so eine Sammlung und ich meine, das sieht, kann man das ein bisschen, ja, warte mal, meine Kamera stellt die scharf, also alleine wie man das halt so machen kann, wie schön dieses Menü aussieht. Ne, da seht ihr diese ganzen Systeme, die man damit spielen kann. Ich finde auch so Systeme, von denen man
schon... Ich beschreibe mal ein bisschen für die reinen Zuhörer. Das Ding ist ein bisschen kleiner als eine Switch, aber so ähnlich aufgebaut. Also Display in der Mitte und rechts und links gibt es Joysticks und Knöpfe.
Genau, Analogstick
und Knöpfe. Kino schaltet jetzt gerade durch das Menü durch und das ist ganz hübsch animiert und es sieht auch aus, als ob das ein ganz ordentliches Display hätte.
Ja, genau, es hat ein ganz ordentliches Display und man kann halt wirklich alle, sagen wir mal, alle Spieleplattformen von, sagen wir mal, 1977 bis, ich sag mal, 2000, kann man damit emulieren. Also natürlich die üblichen verdächtigen NES, Super NES, Mega Drive, Sega und so weiter. Aber was ich total interessant finde, dass man halt auch Systeme, von denen man, die vielleicht nur in Japan rausgekommen sind, Satellaview zum Beispiel, der Internetvorgänger von Nintendo, SC3000 sehe ich hier, Pokémon Mini, das ist so eine ganz rudimentäre, so ein Mini-Gameboy von Nintendo. Und das kann man darauf alles spielen und das ist halt eine, da läuft ein Linux drauf, das ist so eine ARM-CPU, bisschen schwächer als ein Raspi 4, aber es gibt da halt eine große Community, die da Sachen für entwickelt. Und das macht halt einfach auch total Spaß, das so für sich zu optimieren und da rumzufrickeln. Also mir macht das Spaß. Und auch darauf spiele ich eigentlich nur Pico 8 Spiele, muss ich sagen. Also da habe ich mir so eine Pico 8 Spielesammlung, ich glaube, wie viel habe ich jetzt drauf? Da habe ich schon 200 Spiele oder so. Und abends vorm Schlafen gehen spiele ich dann einfach da nochmal ein bisschen Pico 8. Und diese konkrete Spielkonsole, das ist also auch so ein ganzes Universum, diese chinesischen Emulator-Handhelds. Das ist jetzt der RG 351MP, das ist ein Metallgehäuse, der hat ein 640x480 Display und der hat kein Internet. Und deswegen seht ihr hier diesen WLAN-Dongle, den ich da reingesteckt habe, weil es nämlich auch, das finde ich total cool, eine Community-Funktion namens Retro-Achievements gibt. Da kann man alte Spiele, was weiß ich, Sonic the Hedgehog für Mega Drive mit Achievements ausstatten. Also, dass es dann von der Community festgelegte Achievements gibt. Also, schaffe den ersten, denke ich mir jetzt aus, aber schaffe den ersten Level, ohne einen Stern eingesammelt zu haben oder so. Und dafür braucht man immer eine Internetverbindung. Deswegen, ja. So ist es.
Klar.
Das ist mein Gadget. Jetzt bin ich etwas.
Habt ihr noch Gadgets dabei?
Etwas lang geworden.
Ich habe kein richtiges Gadget, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich so ein bisschen mit dem Konsum ein bisschen abgewöhnt. Deswegen, also das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich habe mir dieses Jahr gar nichts Kleines, Nettes gekauft. Ich wollte mir eine PlayStation 5 kaufen, aber das hat bis heute nicht geklappt.
Ich glaube, da gab es auch eine Menge Leute, die einen Plan hatten und ihn nicht umsetzen konnten.
Was etwas deprimierend war, aber auch eigentlich ganz okay, weil ich eh gar nicht dazu komme und wo du gerade Super Nintendo gesagt hast, das ist das, was ich gerade, wofür ich gerade noch Zeit habe, weil ja, und ich habe mir aber ein Hochbeet dieses Jahr gekauft und angelegt und bepflanzt und ich kann nur empfehlen, man kann sich den Frühbeetaufsatz sparen und einfach in Pflanzenglocken investieren. Das wäre mein Gadget des Jahres.
Also das sind so
genau, das sind so
Plastik.
Plastikhauben, genau, die man quasi so. Und so ist es mir gelungen, Freilandgurken zu züchten dieses Jahr.
Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was für Dinger? Also du machst Plastikdinger über deine Pflanzen drüber?
Ja, damit die Gurken sind ja sehr empfindlich, was kalte Temperaturen angeht. Und so kriegt man die auch im Freiland und ohne Gewächshaus kriegt man die gut hoch. Und das hat super
geklappt
dieses Jahr. Das sind einfach Pflanzenglocken, nennt man das.
Letztes Jahr hätte ich das auch noch nicht verstanden, aber dieses Jahr verstehe ich das, weil ich nämlich jetzt ein ganzes Jahr mit dem Farmbot gegärtnert habe.
Hat der auch eine Pflanzenglocke?
Natürlich.
Der hat keine Pflanzenglocke, sondern ich habe so ein Gestell gebaut mit 3D-gedruckten Halterungen und so Stücken von einem Wasserrohr und dann kannst du so eine Folie drüber spannen. Und das hat gut funktioniert.
Also quasi so ein Mini-Gewächshaus.
Genau. Ja, so eine Art Mini-Gewächshaus. Ja, es geht einfach darum, dass im Frühjahr, da sind ja öfters mal noch einzelne Nächte, wo es Frost gibt. Und wenn man das abdeckt, dann erfrieren die Pflänzchen nicht. Und dann kann man einfach ein bisschen früher loslegen mit dem Gärtnern und hat dann mehr Ertrag und schneller Salat, den man essen kann aus dem Garten. Und
spart sich eine Menge Frust.
Ja, ihr habt aber ja so Häuser und mit Gärten und so, ne? Also Achim, ich finde ja so Stadt. Kinder.
Aber, Keno, da muss ich jetzt mal widersprechen. Also einmal nur noch Pinas Artikel dazu, kann man natürlich alle in CT lesen, weil das gerade jetzt gab es wieder ein Jahr Farmboard-Artikel in der CT. Also da könnt ihr das alles miterfahren. Keno, das stimmt natürlich nicht, weil ich habe einen Schrebergarten hier bei uns in die Ecke. Ich nehme dich mal mit und zeig dir mal, wie so ein Hochbeet funktioniert.
Wie so Natur funktioniert.
Ja, ich habe allerdings weder aus. Ich habe allerdings weder Farmbots noch 3D-gedruckte Teile. Ich mache es auch eher so wie Sophia mit eher normaleren oder altmodischeren Mitteln, auch mit dem Vlies drüber. Ja, schöne Idee.
Ich kann den Farmbot auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Das ist schon eine Menge gebastelt, dieses Ding. Also irgendwie finde ich ihn schon immer noch cool, aber den meisten Gärtnern würde ich es nicht empfehlen. Da würde ich sagen, jäte einfach per Hand.
Also nach diesem Jahr, wenn du mir erzählst, dass der effektiv Schnecken irgendwie vernichtet, würde ich es mir doch angucken, weil dieses Jahr war es schrecklich, was Schnecken angeht.
Da empfehle ich einen Schneckenzaun. Den habe ich an die Außenseite vom Hochbeet gebaut.
Das war denen egal. Ich weiß nicht, ob die so Ninja-Schnecken waren bei uns. Oder
was viele nicht wissen, aber Schnecken können sich abseilen. Also man muss echt gucken, dass sozusagen über dem Bereich, der mit Schneckenzaun abgezäunt ist, nicht irgendwie ein Ast ist, an dem sie entlang kriechen und sich abseilen können.
Ich sag ja, Ninjas sind Schnecken. Die gibt es bei uns offenbar auch. Ja.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, also mein Gadget ist noch nicht fertig, aber ich habe tatsächlich Geld ausgegeben und mir einen Premium 3D-Drucker-Bausatz bestellt. Den baue ich jetzt gerade. Ein Redbrick V-Core 3.
Wie heißt das? Redbrick?
Redbrick, das ist die Firma, die ist in Portugal und die Maschine heißt V-Core. V-Core 3. Das ist ein Core XY 3D-Drucker, da sind also die Motoren bewegen sich nicht mit dem Druckkopf mit, sondern das ist eine ziemlich coole Idee eigentlich, wie die Riemen da geführt sind. Ein bisschen so ähnlich wie der Maxi-Posi, der mal in der Make war. Das ist, glaube ich, die gleiche Grundidee von den Riemen her. Und die werden gerade beliebter, diese Core XY-Drucker in so einem Segment für 3D-Drucker, die halt einfach schön drucken und schneller drucken. Das kriegst du halt nicht umsonst. Also du brauchst dann irgendwie gute Komponenten, einen sehr stabilen Rahmen und so, und dann zahlt man meistens über 1000 Euro. Also ich habe 1600 jetzt für den Bausatz bezahlt. Aber ich freue mich drauf.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles, nerdiges Gadget. Ja.
Ich hätte noch eine Software.
Ich auch.
Meine ist Blender Version 3. Die ist nämlich rausgekommen. Und ich finde, die Blender-Entwickler sind einfach mega cool. Das sind, finde ich, Helden der modernen Zeit. Also was diese Software alles kann und wie schnell die entwickeln und so, das ist der Hammer. Und das neue Blender, das hat jetzt nochmal ein verbessertes User-Interface, sodass es eventuell ein bisschen leichter ist für Neueinsteiger, da loszulegen.
Wobei, willst du einmal kurz in einem Satz sagen, was Blender überhaupt ist für die Leute?
Blender ist eine freie 3D-Modeling- und Animationssoftware. Also man kann damit so Pixar-Style-Filme machen, im Prinzip. Und einen Haufen andere Dinge. Also es ist gar nicht so leicht zu sagen, wozu Blender alles taugt, weil das halt so extrem viel kann. Und man kann das also für alles mögliche zweckentfremden. Man kann zum Beispiel auch 2D-Animationen damit machen. Man kann Videos schneiden damit. Man kann so Compositing, also so Spezialeffekte, also wo in einem Bild mehrere Bildelemente gemischt sind und so. Also was im kommerziellen Bereich dann After Effects wäre. Im Prinzip taugt Blender für all diese Dinge und ist aber, also viele Jahre war es wirklich sehr gefürchtet für die steile Lernkurve. Man hat eigentlich, also wenn jemand, der das noch nicht kannte, Blender aufgemacht hat, hat gesagt, was ist das denn? Ich habe null Ahnung, wo ich irgendwie klicken kann und so. Und viele Sachen gingen auch gar nicht mit Klicken, sondern man musste eigentlich Shortcuts auswendig lernen. Und das haben sie jetzt ein bisschen vereinfacht. Und ich würde immer noch empfehlen, dass man sich erstmal Tutorials anguckt oder durchliest, weil man wahrscheinlich immer noch nicht einfach so einen Einstieg findet. Aber die Render-Engine ist schneller, das Interface ist hübscher geworden und so. Also es ist echt ein Major-Update. Coole Sache.
Okay. Achim, du hattest auch noch eine Software, hast du
gesagt? Ja, das ist ein bisschen, ich wollte mich so ein bisschen einschleimen bei unseren Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich habe Linux mir aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich jetzt in den kälteren Jahren nochmal auf mein, also ich benutze immer schon auch parallel auf einem Rechner Linux, habe den aber in letzter Zeit stand der immer mehr in der Ecke, und ich habe mir jetzt auf meinem Privatnotebook ein Ubuntu wieder draufgehauen und mache jetzt eigentlich, also außer ich bin jetzt am Desktop, am großen, aber wenn ich jetzt am Notebook bin, bin ich immer auf Ubuntu unterwegs. Versuche da mehr draus zu machen als so ein nebenbei Betriebssystem. Also ich habe das für mich immer auch mit benutzt so, aber jetzt versuche ich wirklich zumindest im Privaten jetzt erstmal alles nur noch mit Ubuntu machen, solange ich nicht an die große Spielemaschine muss. Ne? Also, so weit bin ich noch nicht wie Liane und Co., die dann auch zocken auf dem Linux-Rechner, aber
das muss man wollen.
Genau, also das glaube ich, und ich bin halt auch so ein Lightroom-Nutzer, Photoshop-Nutzer, Adobe-Software und so. Also es gibt schon so eine Einschränkung, aber ne, für das Notebook, das ich jetzt auch viel benutzt habe, weil ich ja auch vieles Bein hochlegen muss, und dann sitze ich eher auf dem Sofa und bin am Notebook, und es macht total Spaß, und wieder auch neue Software ein bisschen lernen, wieder ein bisschen mehr programmieren. In der Zeit habe ich jetzt auch ein bisschen mehr programmiert auf dem Gerät, und das war auch meine Entdeckung also, diesen Jahr.
Ich bin immer der Meinung, dass wer programmieren will, hat, also klar, das geht alles unter Windows, aber unter Linux ist es einfach ein bisschen schneller eingerichtet, weniger installieren und so, und man hat halt Sachen ratzfatz am Laufen. Also für Entwickler würde ich also Linux sehr empfehlen.
Und ja, aber ich bin ja jetzt kein professioneller Entwickler. Das ist ja für mich sind das immer so ein paar Hobbyprojekte. Aber wie gesagt, ich fand es erwähnenswert, weil ich dachte, dann kriege ich so ein paar extra Punkte von dir, Pina, und vielleicht auch von den.
Ich habe mir das für CT 3003 auch vorgenommen, ein paar Linux-Videos zu machen im nächsten Jahr. Die wird es auch geben und ich glaube, die werden ganz lustig. Ich scheitern werde.
Nein. Ja, du kannst einfach versuchen, die Sachen, die Mirko mit Linux macht, nachzuspielen und dann kannst du in aller Ruhe Haare raufen, dass es so abgefahren ist, der sich als da an Projekten raussucht.
Ja, ich fange vielleicht ein bisschen kleiner an. Ja, jetzt haben wir Software, Gadgets. Was kommt als nächstes, Pina?
Filme und Serien, würde ich sagen.
Ja, machen wir doch erst zuerst Filme, oder?
Alles klar. Hast du einen Film?
Ich habe keinen. Nee.
Bei den Filmen war ich dieses Jahr auch eher underwhelmed irgendwie. Die haben mich auch nicht so richtig vom Hocker gerissen. Ich bin eigentlich ein Kinogänger, das ging jetzt die letzten beiden Jahre nicht. Ich habe jetzt auch das, was so bei den Streaming-Diensten neu rauskam an Filmen, mir auch angeschaut, aber ich fand das alles ziemlich belanglos, hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen, muss ich sagen.
Ich habe auch weniger Filme geguckt, wegen Kinos zu. The French Dispatch hat mir gefallen, aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen biased, weil das geht um Journalisten und deswegen habe ich mich gebauchpinselt gefühlt, aber der war schon gut irgendwie. Und es gab schon auch ein paar, die zumindest mittelmäßig waren. Also ich glaube zum Beispiel, der Bond war jetzt nicht der beste Bond der Welt. Aber ich fand ihn auch nicht schlecht. Also es gibt definitiv schlechtere Bond-Filme.
Ich fand das Ende schlecht.
Ja.
Und Michael schreibt aber, er fand den Film super. Also ich glaube, da gab es auch ein oder gutes Ende. Also ich glaube, da war einfach, ja gut, ja, er schreibt nochmal gut. Ja. Also gutes Ende. Also ich glaube, das war schon so unterschiedliche Kritik. Aber ich war auch im Kino. Und man war dieses Jahr nicht so oft im Kino und es war einfach wieder tolles Kinoerlebnis. Hm. Dune war auch noch in diesem Jahr.
Ne? Das Dune stimmt.
War auch Dune Jahr. Der war echt super im Kino. Aber es kommt nicht in meine fünf Dinge. Ich habe noch eine andere.
Ja, ich habe eine Serie.
Ich auch.
Fällt mir gerade ein, ich habe den Vau Holland, die CCC, vom CCC-Biografie. Das war das Einzige, was ich 2021 im Kino gesehen habe. Das war sehr schön. Aber das steht nicht auf meiner Liste.
Also ich glaube, wir sind alle ganz heiß auf die Serien. So, jetzt lasst hören.
Ja, genau. Ja, fang noch mal an, Pina, mit Serien.
Also für mich war quasi die Entdeckung dieses Jahr, ich habe da nämlich überhaupt nicht mit gerechnet, Arcane. Weil,
diese League of Legends.
Netflix, ne?
Richtig, weil auf Netflix gibt es das. und das ist eine Serie zu dem Computerspiel League of Legends. Und so in der Vergangenheit waren ja Computerspielverfilmungen und Computerspielserienumsetzungen fast ein Garant, sehr flache Story zu kriegen. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es gab irgendwie also oft Reinfälle. Und das war halt sowas, ich hatte davon nicht gehört und ich habe gedacht, League of Legends, das war doch so ein Spiel, wo du einen Held auswählst und dann irgendwie die Helden vom Gegner kaputt haust und die schienen mir sehr zusammengewürfelt und sowas. Ich hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass Riot Games anscheinend schon sich Mühe gegeben hat, Backstories zu schreiben für diese verschiedenen Helden. Und anscheinend haben die sich jetzt aber mit so einem französischen Animationsstudio zusammengetan, die einen unheimlich schönen visuellen Stil haben. Das ist nämlich das sieht nicht aus wie ein japanischer Anime oder so, sondern das sieht irgendwie eher aus wie so Acrylgemälde oder so. Also alles ist irgendwie so gepinselt. Aber super schön animiert, also die Animationen sind ganz flüssig und so. Und zum Beispiel die Gesichter sind auch toll animiert. Also die Mimik ist richtig ausdrucksstark, obwohl das halt eigentlich so eine von der Optik her eine 2D-Animation ist. Und irgendwie haben sie es auch geschafft, aus diesen einzelnen Backstories von diesen Spielhelden eine Story zu bauen, die wirklich eine Tragödie in klassischem Ausmaß ist, würde ich sagen. Also richtig hübsch. Ab der ersten Folge sind mir die Figuren sofort ans Herz gewachsen. Du hast das Gefühl, du kannst dich reindenken. alle verändern sich irgendwie, also keine der Figuren bleibt so, wie sie am Anfang ist, sondern es passieren immer irgendwie Dinge, die eine Charakterentwicklung rechtfertigen und das ergibt auch total Sinn. Also du kannst dich reindenken und sagen, ja, stimmt, das, da, womöglich hätte ich mich so ähnlich verändert oder vielleicht hätte ich zumindest, also ich verstehe, dass das einen Menschen verändern kann, was da passiert ist. Und es greift wirklich wie in der Tragödie so ineinander, dass dann sozusagen diese Charakterentwicklungen parallel verlaufen und dann sich so ein bisschen entgegenwirken und das Ganze dann noch dramatischer und spannender und tragischer wird. Und also wirklich unheimlich hübsch.
Hast du denn mit dem Spiel irgendwas zu tun? Oder hast du, bist du nee, irgendwie
ich habe früher mal Dota gespielt, als das noch ein Mod für Warcraft 3 war. Und kenne sozusagen nur von dort die Spielmechanik und ich kannte Leute, die dann League of Legends gespielt haben, als das rauskam. Und ich bin irgendwie stehen geblieben auf diesem Punkt. So von wegen, ja, League of Legends ist sozusagen das wahre Dota, also das, was irgendwie dieses Gameplay in die neue Zeit bringt oder so. Und dann hatte ich halt mitgekriegt, dass das in der E-Sports-Szene relevant ist und so. Aber ja, nur weil ein Spiel E-Sports-mäßig ein Kracher ist, heißt das ja nicht, dass es dann auch eine mega tolle Story haben muss. Also manchmal ist es
ja, vor allem mich interessiert das Spiel halt überhaupt nicht, aber ich habe über die Serie jetzt schon viel Gutes gehört und weiß jetzt nicht, ob man sich das angucken soll. Ja, ich kann ja mal reingucken.
Also ich sage, guck dir es unbedingt an. Die ist eindeutig audiovisuell das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
Okay, cool.
Ich habe auch eine Serie, die so ähnlich ist, oder nicht ähnlich, weiß ich gar nicht, aber ich habe eine Serie, die, glaube ich, sehr verrissen wurde und ich fand es irgendwie trotzdem nett, und zwar Cowboy Bebop. Ich glaube, es ist auch eine Netflix-Serie. Und ich bin ja so ein, alter Anime- und Manga-Fan. Also früher war ich das zumindest sehr viel während der Studiumszeit. Und ich habe damals auch, das war ja dann eher in den 90ern, Cowboy Bebop immer als Anime geguckt und fand jetzt diese neue Serie, ist ja eine Staffel und ist auch gleich abgesetzt worden wieder, weil es so schlechte Kritiken gab und auch wenig geguckt wurde wohl. Ich fand es trotzdem nett. Also mir hat das Spaß gemacht und es hat mich so an so eine alte, coole Anime-Zeit erinnert. Und ich finde, es ist halt, ich habe ja Firefly, ist auch, finde ich, immer noch eine der großartigsten Serien aller Zeiten. Und so ein bisschen gibt es ja dieses Cowboy-Feeling, auch bei Cowboy Bebop, so heißt ja schon so, dieses Rumfliegen mit einem Raumschiff und irgendwelche Aufträge erfüllen. Also mir hat es Spaß gemacht und habe die vielen Kritiken gar nicht so verstanden. Also es ist jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten, aber ich fand es nett.
Ich verrate nicht das Ende. Ich habe angefangen und war eigentlich von den ersten 2 Folgen auch angetan. War ganz cool.
Ich glaube, die Kritiken kommen vor allem daher, weil das ursprüngliche Zeichentrickformat so in den Herzen von so vielen Leuten ist. Und das ist halt immer total schwierig, davon ein Realfilm-Remake zu machen, glaube ich. Also das kannst du gar nicht richtig machen, glaube ich. Sophia, hast du eine Serie?
Ich mach's kurz. Ich fand dieses Jahr Only Murders in the Building ganz toll, weil ich mag schrullige Charaktere, ich mag so ein bisschen schrullige Musik. Da geht es im Prinzip um Leute, die einen True Crime Podcast machen über einen Mordfall, der in ihrem Haus passiert ist. Und sie sind aber irgendwie auch selber Teil eines True Crime Podcasts. Ich will nicht zu viel verraten. Ich mochte das einfach, wie die miteinander umgegangen sind. Und fand ich ganz cool. Läuft auf Disney Plus.
Ah ja, mit Steve Martin und Selena Gomez, was ja auch eine sehr interessante Konstellation ist.
Das ist total schön gemacht. Weil es sind ich verrate nicht mehr.
Ich habe übrigens doch schon mal davon gehört. Okay, das klingt gut.
Ja, es ist wirklich.
Ja, das sind doch schöne. Achso, Entschuldigung.
Ich dachte,
du hättest nur Filme, Entschuldigung.
Ich habe keinen einzigen Film gehabt. Ich habe Billion Dollar Code Kann ich empfehlen auf Netflix. Das ist eine Doku über die Leute, die in Berlin in den 90er Jahren eigentlich Google Earth erfunden haben. Und Google Earth erfunden haben und Google es ihnen eventuell geklaut hat. Und das ist halt eine reale Geschichte, das ist wirklich so passiert, aber dass die Serie ist also eine fictional, wie nennt sich das denn? Eine Fiktionalisierung eines echten Events sozusagen. Also sind also auch Charaktere zu einem zusammengeschmolzen worden und so weiter und so fort. Was ich daran sehr, sehr schön finde, ist, die Ästhetik ist halt super over the top. Also dieses 90er Jahre CCC oder Ende 80er Jahre sogar, Ende Berliner CCC Hacker Ästhetik Ding ist halt so komplett auf 11 gedreht. Also alles ist viel, viel cooler und viel, viel, alle Leute sind viel, viel schöner als in echt. Alle sehen aus wie Filmstars und sind total geil gestylt und die Partys sind alle super cool und irgendwie mag ich das, wie das glorifiziert und ästhetisiert wird. Und natürlich finde ich besonders toll an der Serie, dass man ungefähr eine Zehntelsekunde ein fiktionales CT-Cover sehen kann, wo es irgendwie um den kometenhaften Aufstieg von dieser Berliner Firma geht. Da gibt es einmal so ein fiktionales CT-Cover und ich natürlich gleich, oh wow, gab es das wirklich? Hatten wir das auf dem Cover? Und dann habe ich in unseren Archiven rumgewühlt, habe es dann nicht gefunden, bis ich dann herausgefunden habe, dass die tatsächlich uns vorher gefragt haben, ob sie ein CT-Cover fiktionalisieren dürfen und haben also ein Fake-Cover gemacht. Und das haben die uns auch vorher vorgelegt, ob das okay wäre. Und ich hatte das nicht mitbekommen, weil das über die Chefredaktion ging. Und da sieht man jetzt also ein CT-Cover in der Serie. Nicht nur deswegen kann ich die empfehlen. Die ist aber wirklich ist eine schöne deutsche Serie über deutsche Computergeschichte.
Ja, klingt cool. Ich hätte gesagt, wir sind schon ziemlich lange am Reden. Nutzen wir doch diese schönen Anregungen für die besinnliche Weihnachtszeit.
Darf ich noch? Ich habe noch zwei Sachen, die ich nicht losgeworden bin. Die würde ich gerne noch sagen.
Ja,
alles klar. Ich habe mir extra so eine Liste gemacht. Wir können ja jetzt nochmal die Sachen, die wir auf unseren Listen hatten, wir hatten ja jeder 5 Sachen vorbereitet, oder? Oder seid
ich glaube, wir waren durch? Alle schon durch, deswegen, also ich habe gedacht, wir sind auch schon durch, aber du hast noch unter Sonstiges dann was, oder wie?
Ja, genau. Also ich habe noch, mache ich ganz kurz. Ich möchte gerne noch einen Podcast empfehlen, und zwar Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Das ist auch ein Podcast, der ungefähr alle Preise gewonnen hat und den natürlich irgendwie jeder kennt, aber trotzdem hat das mir ein bisschen die Augen bzw. Ohren geöffnet, was eigentlich ein Podcast so sein kann und wie ein Podcast produziert sein kann und wie man auch Emotionen kommunizieren kann in einem Podcast mit irgendwelchen Soundscapes und so. Also ich fand das total inspirierend, was man mit dem Format Podcast machen kann. Und kann das jedem nicht nur inhaltlich ans Herz legen, sondern auch, wie das so gemacht ist. Und ja, also das ist natürlich ein weltweiter Trend. Also es gibt natürlich super viele, gerade US-Podcasts, die das angefangen haben, so Podcasts zu produzieren. Aber ich finde, der kann auch gegen die amerikanische Konkurrenz gut bestehen. Und was ein bisschen fast dazu passt, zum Thema Erneuerung, weil ich ja nun beruflich viel auf YouTube unterwegs bin und ich vorher natürlich auch schon viel YouTube geguckt habe, aber ich jetzt quasi den ganzen Tag auf YouTube rumhänge. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut einige Content Creator da Sachen machen. Also, dass wirklich richtig guter Journalismus auf YouTube stattfindet. Zum Beispiel Simplicissimus, falls ihr den Channel kennt, die haben neulich was gemacht über die chinesische Fashion-Firma Shein, von der ich vorher noch nie gehört habe und was einfach so total, ich habe mir das angeguckt und dachte so, krass, was ist das denn? Das wusste ich alles überhaupt noch nicht und ich denke so, wieso passiert dieser Journalismus, wieso funktioniert, wieso läuft das auf YouTube, wieso nicht über die Medien, die ich sonst so konsumiere. Also ich habe das Gefühl, dass da wirklich gerade eine Veränderung stattfindet, also gerade weltweit zum Beispiel, was zum Beispiel Linus Tech Tips auch für den Tech-Journalismus inzwischen darstellt weltweit, finde ich auch ganz total krass. Also dass das halt eine eine, wenn nicht vielleicht schon die wichtigste Darreichungsform für Journalismus in vielen Formen ist. Und ich weiß nicht, habt ihr Seven vs. Wild, habt ihr davon mal gehört? So eine Survivor-Wildlife-Serie auf YouTube, die auch so Indie-mäßig produziert ist, wo halt Leute in der Wildnis ausgesetzt werden, 7 Leute. Und das ist einfach 1000-mal spannender als das blöde Dschungelcamp. Auch wenn es da sicherlich vieles zu kritisieren gibt, zum Beispiel, dass das nur Kerle sind und keine einzige Frau dabei ist, egal. Aber da gibt es sicherlich viel zu kritisieren, aber ich finde halt krass, wie was da auf YouTube passiert und wie die Production Values da hochgegangen sind.
Ich finde, wir sollten uns darüber unterhalten und vielleicht einfach für die Folge in der Woche, weil da wird es nämlich dann um unsere Zukunftsaussichten gehen und da könnten wir vielleicht auch das Thema aufgreifen, inwiefern sich Journalismus verändert mit neuen Medienformaten.
Richtig, genau, das ist doch cool.
Mach dir mal einen Knoten ins Taschentuch.
Mach ich.
Knoten. Alles klar. Knoten. Dann würde ich sagen, wir machen für heute mal Schluss und wünschen noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren.
Tschüss.
Bye, bye.
Ciao.